Lehren, Lernen, Lauschen. Der Lehre eine Stimme geben. Persönliche Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der TU Graz, die uns in die Welt der Lehre einladen, über Motivation, aber auch über Herausforderungen in der Lehre berichten. In einem Dutzend Folgen dieses Podcasts kamen schon Lehrende aus vielen verschiedenen Fachbereichen zu Wort. Wir sind bei der Auswahl natürlich immer um Diversität bemüht, aber was alle bisherigen Gäste eint, ist ihr Blick mit einem Fokus auf die Gegenwart. Wir haben über virtuelle Summer Schools gesprochen, über MOOCs, über digitale Lehre und über Herausforderungen wie beispielsweise die Lehre während der Covid-19-Pandemie. Ich habe mir gedacht, es wäre doch spannend, mal eine Folge aufzunehmen, die ein bisschen beleuchtet, wie es mit der Lehre an der TU Graz früher ausgeschaut hat. Auch da wird es ja Entwicklungen in der Technik gegeben haben, wie man lehrt und natürlich auch Zeiten von Pandemie und Krieg. Lehrende, die aus erster Hand vom Unterricht vor 100 Jahren erzählen könnten, die haben auf meine E-Mails leider nicht reagiert. Keine 24 Stunden hat es aber gedauert, bis die positive Antwort von meinem heutigen Gast, Bernhard Reismann, eingetroffen ist. Bernhard ist Historiker und seit über 10 Jahren Leiter des Archivs der Technischen Universität Graz. Bevor ich ihn aber frage, wie es mit der Lehre vor 100 Jahren war, wie immer am Anfang, die Bitte an den Gast, sich kurz selbst vorzustellen. Bernhard, wie war dein Weg zur TU Graz und womit beschäftigt man sich als Leiter des Archivs?
Ja, man wird zunächst einmal 1969 im Zuschlag geboren, maturiert und studiert anschließend Geschichte an der Karl-Franzens-Universität, schließt mit dem Doktorat ab, ist dann einige Zeit Forschungsassistent am Institut für historische Grundwissenschaften, anschließend aufgrund der wunderbaren Situation für Historiker, freischaffender Historiker mit einigen Projekten für das Steiermarkische Landesarchiv und schlussendlich kam dann 2012 im Mai der Ruf an mich, das Archiv der TU Graz zu übernehmen. Das habe ich natürlich sehr gern getan, wobei ich sagen muss, dass ich schon während meines Studiums so ein bisschen in Richtung Technikgeschichte gegangen bin, Montangeschichte, Industriegeschichte und insofern schon eine gewisse Affinität zu diesem Thema gehabt habe.
Man, wie in der Einleitung schon gesagt, aktuell reden wir auch hier im Podcast sehr viel über Herausforderungen. Das hat die Folgen bisher ziemlich dominiert. Da wird es ja früher auch schon viel gegeben haben. Was waren denn so herausfordernde Aspekte in der Geschichte der Lehre an der TU Graz?
Beginnen wir vielleicht einmal mit der Raumsituation. Das ist ja ein Dauerbrenner, der bis heute anhält. Die Gründung 1811, zu der Zagioren, hat zunächst einmal dazu geführt, dass es dieses Museum gab, dieses Joanneum gab, in der Raubergasse, in einem schönen großen alten Palais, wo eben auch Bibliothek untergebracht war, wo auch Lehrmittelsammlungen untergebracht waren und die ersten Räumlichkeiten für Lehrveranstaltungen. Mit der Ausweitung der Lehre, mit einer ersten Spezialisierung ab den 1820-30er Jahren, hat sich aber dann relativ bald herausgestellt, dass die Räumlichkeiten absolut nicht ausreichen. Man hat dann begonnen, im gesamten damaligen inneren Stadtgebiet Räumlichkeiten anzumieten, also in der Bürgergassen, in der Sachsgassen. Das war auf der einen Seite schwierig, weil natürlich Umbauarbeiten vorzunehmen waren, um die entsprechenden Lehrräumlichkeiten zu schaffen. Auf der anderen Seite war es mit der Beheizung ein Problem, weil die sogenannten Hochschuldiener gerade im Winter dann diese Strecken zurücklegen mussten zu den einzelnen Häusern. Es war nicht immer so geheizt, wie man wollte. Und es gab noch Probleme mit dem Straßenlärm. Heute ist die ganze Innenstadt im Prinzip Fußgängerzone. Damals gab es aber noch die schweren Fuhrwerke, die über diese Steinpflaster gerasselt sind und es hat die Lehre dann massiv beeinträchtigt, weil auch die Lautstärke sehr, sehr störend war. Schlussendlich kamen dann so in den 1850er, 1860er Jahren auf die Idee, man bräuchte eigentlich einen Neubau. Und dieser Neubau, der dann schlussendlich gemündet hat in die sogenannte alte Technik, die ja 1888 eröffnet wurde, hat eine Vorlaufgeschichte von etwa 25 Jahren gehabt mit diversen Projekten. Der Kaiser hat von vornherein gesagt, ja, es darf schon gebaut werden, aber man möge bitte sparsam bauen. So klassisch österreichisch, immer ein bisschen zu wenig, immer ein bisschen zu spät. Ne? Und das hat dann dazu geführt, dass eigentlich schon mit der Eröffnung des Hauses die Räumlichkeiten nicht ausreichend waren eigentlich. Ne? Also Räumsituation war wirklich auch prekär. Ne? Schlussendlich hat man die Idee gehabt, naja, gerade im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, bräuchten wir eigentlich weitere Räumlichkeiten. Und so kam es eigentlich schon um 1905, 1910 zu ersten Planungen für die neue Technik in der Kopernikusgasse. Die sind interessanterweise über die gesamte Kriegszeit weitergeführt worden, also Erster Weltkrieg, wir sprechen vom Ersten Weltkrieg. Und sind dann schlussendlich darin gemündet, dass dann wirklich in den 20er Jahren in einer wirtschaftlich einigermaßen stabilen Zeit, bevor die Weltwirtschaftskrise kam, dieses große Gebäude fertiggestellt werden konnte.
Und dann haben wir endlich auf immer genug Platz gehabt.
Auf immer genug natürlich nicht, denn die Wissenschaft entwickelt sich weiter, die Lehre weitet sich aus, es gibt neue Aspekte, die man braucht, die man benötigt und dadurch werden die Räume natürlich wieder zu klein. Das heißt, die nächste Phase war dann, dass man die Schörlhofgründe ins Auge gefasst hat. Das war der Bereich, also am Ende der Mandelstraße, oder ja, eigentlich Mandelstraße beginnt Metersgassen, altes Militärverpflegungsmagazin, das man einmal gebraucht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in diesem Bereich sind dann entstanden in den 50er und 60er Jahren die neue Chemie, ganz wichtig. Mhm. Man weiß heute zum Beispiel nicht mehr, dass die alte Chemie im Bereich der heutigen Bibliothek Asbest verseucht war. Interessante Geschichte. Mhm. Jedenfalls die neue Chemie wurde damals geplant, das ist ja modern, hat endlich dann dazu geführt, dass die Chemie die entsprechenden Räumlichkeiten hatte, die man benötigte. Dann das Wasserbaulabor ist dort entstanden in den 60er Jahren, ganz, ganz wichtig. Wobei
das ist gut, dasselbe, das wir jetzt noch haben, oder?
Das wir jetzt noch haben, genau. Mhm. Und es entstand in weiterer Folge das große Physikgebäude in den 70er Jahren und schließlich der ganze Biomed-Bereich. Aber auch das war eigentlich schon während der Planungs- und Bauphase zu klein und zu wenig. Die Studierendenzahlen sind auch entsprechend gestiegen. Also wir sprechen zunächst einmal von 1.000 Studierenden, dann 4.000, 5.000 Studierende vielleicht dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann in den 70er, 80er Jahren von etwa 10.000 Studierenden. Also da gibt es eine gewaltige Entwicklung und das hat dazu geführt, dass man dann auf Infeld schlussendlich dann wirklich den großen Erweiterungsraum gefunden hat. Mhm. Und da gab es eben dann die ersten großen, wirklich spannenden Neubauten wie eben das Hochspannungslabor etc. Und da gab es Entwicklungspotenzial, das zum Glück auch heute noch da ist. Nichtsdestoweniger, die prekäre Raumsituation verfolgt uns immer noch, wird uns auch weiter verfolgen, aber da sind wir, wenn ich das den gesamtösterreichischen Rundblick wagen darf, auf die Hochschulen, nicht die einzigen, die mit dem Problem zu kämpfen haben.
Aber total spannend, weil, also wenn du jetzt sagst, irgendwie Lärm ist immer ein Thema, also gerade hier, wenn wir Podcasts aufnehmen, auch hier im Gebäude sind Umbauarbeiten. Heute in der Früh habe ich mich um den Presslufthammer gleich nebenan schon sehr gefreut. Die TU Graz baut weiterhin, also ich glaube jetzt gerade die größten Gebäude, die am fertig werden, sind auch wieder in den Infeldgründen in der Sandgasse. Riesig, ja. Und dann die nächsten, also wenn du meinst, die großen Gebäude für die Physik, da das Graz Center of Physics an der Uni gemeinsam, ist ja, glaube ich, überhaupt der größte Bau, den wir in nächster Zeit planen. Und, das könnte auch noch eine spannende Zeit sein, wenn du von den kalten Wintern sprichst, aus auch nicht so schönen Gründen, da ist es auch noch spannend, wie die Unis dann, wenn es wirklich kalt wird, damit umgehen werden.
Ist ja auch kein neues Thema.
Kein neues Thema.
Also wenn wir an die Krisenzeiten denken, speziell im Ersten Weltkrieg, war das ein absolutes Thema. Mhm. Wir haben prekäre Versorgungssituation eigentlich seit 1914, 15, seit dem Winter schon. Mhm. Und das steigert sich dann massiv ab dem Winter 16, 17. Und allein das Auftreiben der Kohle. Und
also Kohle war der Energieträger
schlechthin. Mhm. Es ist alles damals mit Kohle beheizt worden. Mhm. Allerdings mit einer sehr modernen Heißluftheizung damals schon, aber trotz alledem war Kohle notwendig. Die war natürlich entsprechend auch beschränkt von der Menge, die man bekommen konnte. Und das war eines der größten Probleme, einfach die Räumlichkeiten warm zu halten und so weit einfach auch den Produkt zu bekommen, dass sie nicht jemand verkühlt, einfach während du studieren musst oder die Professoren, nicht? Die einfach in den ungeheizten Räumen sitzen mussten und dann Lungenentzündung und sonst was gehabt haben. Das war der Klassiker.
Und hat man dann, weiß ich nicht, gut, also Homeoffice und virtueller Unterricht, das war natürlich noch keine Option, aber hat man dann Unterrichtszeiten minimiert? Hat man sich dem so genähert? Oder?
Man hat die Unterrichtszeiten minimiert, man hat dann die Weihnachtsferien hat man ausgeweitet und hat versucht, so irgendwie über die Runden zu kommen. Man muss aber dazu sagen, dass die Lehre zu dem Zeitpunkt bereits relativ eingeschränkt war. Wir sprechen zu Kriegsbeginn 1914 von etwa 600, 700 Studierenden. Und diese Studierendenzahl hat sich dann bis 1917 auf etwa 50, 60 reduziert. Man muss wissen, dass es 50 bis 60 Studierende auf der ganzen Hochschule, man muss wissen, dass rund 400 Studierende gleichzeitig regelmäßig eingerückt waren. Das waren genau diese Jahrgänge, die heute in Frage kamen. Und das Schlimme ist, dass wir unter diesen Studierenden 79 Gefallene haben. Ja, wenn man zur Aula raufgeht, im alten Gebäude hat man das Kriegerdenkmal, das Gefallenendenkmal eigentlich.
Das und, ist, wo die Weltkarte so...
Genau, davor, das ist drüber, stimmt. Und das Schlimme ist, dass die Jahrgänge, also wie alt sind die Leute? Das sind 19 bis 22, 23 Jahre. Ne? Und in gewissen Studienbereichen, wie zum Beispiel bei den Bautechnikern, haben wir eine Rate von 44% Gefallenen. Das ist wirklich enorm. Das sind halt die Leute, die wirklich dann auch vor Ort dann wirklich die Unterstände bauen, die Schützengräben bauen, die dem Feuer ausgesetzt sind, dem Beschuss ausgesetzt sind und die sind wirklich also massenweise gestorben. Das ist eine katastrophale Zeit gewesen.
Mhm. Und die, unter Anführungszeichen, Glücklichen, die bleiben haben können, die haben dann im Hörsaal gefroren.
Die haben im Hörsaal gefroren, genau, richtig. Sofern die Hörsäle frei waren, nicht?
Okay.
Weil ja auch Einquartierungen waren, also teilweise waren bis zu 800 Soldaten einquartiert im Haus.
Okay, das ist auch ein Bild, das man sich erstmal machen muss, ne? Hörsäle, die dann von Soldaten genutzt werden. Gut, wenn man an die Zeit zurückdenkt, hat die TU Graz damals mit der Pandemie spanische Grippe irgendwas zu tun gehabt oder hat das... Also ich frage natürlich danach, weil Pandemie und große Pandemie, naja gut, Corona, dann denkt man zurück vor 100 Jahren, spanische Grippe und irgendwie so richtig was drüber wissen, zumindest die, vielleicht meine Generation, weiß ich nicht, tut man eigentlich nicht. Und wenn man dann ein bisschen näher nachliest, sieht man schon die eine oder andere Parallele und denkt sich, naja, vielleicht haben wir es einfach schnell vergessen wollen, wie das war. Gibt es da noch irgendwelche Erinnerungen, wie die TU Graz damit umgegangen ist?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Die Pandemie, also die spanische Grippe, beginnt so im Juli, August 1918. Mhm. Punktuell in der Monarchie. Also es gibt gewisse Hotspots. Die Steiermark ist zunächst einmal nicht so stark betroffen. Mhm. Und dann, so ab Oktober 1918, wird es wirklich virulent, die ganze Geschichte, geht dann bis Jänner 1919. Mhm. Und das Spannende ist, ich hatte mal eine Anfrage genau zu diesem Thema und habe dann die Rektoratsakten nochmal angeschaut. Mhm. Das sind so die wirklich wichtigste Quelle für diese Zeit, weil da einfach alles wieder gespiegelt ist, was die gesamte Verwaltung der Hochschule anbelangt. Mhm. Und in diesen Rektoratsakten findet sich interessanterweise genau ein Hinweis auf die spanische Grippe, nämlich der Brief eines Vaters, eines Studierenden aus der Untersteiermark, aus der damaligen, der dem Sekretariat mitteilt, dass der Sohn nicht rechtzeitig inskribieren kann, weil er an der spanischen Grippe erkrankt ist. Wir wissen aus den Quellen, dass der dann später genesen ist und sein Studium bei uns beenden konnte. Mhm. Das ist aber das Einzige, was wirklich als Auswirkung da war. Tatsache ist, dass punktuell Theater geschlossen wurden in der Monarchie, andere öffentliche Einrichtungen, aber keine einzige Hochschule.
Okay.
Das hat vielleicht damit zu tun, dass, wie gesagt, das Studium 1918 Herbst, natürlich Oktober wieder beginnt. Ne? Mhm. Viele Leute noch an der Front sind, gar nicht zu Hause sind, auch im November noch teilweise in Kriegsgefangenschaft oder irgendwo am Heimweg sind. Das heißt, es war eigentlich, so gesehen, nicht der große Druck, da jetzt irgendwas zu unternehmen. Mhm. Und im Übrigen habe ich die Meinung, es gibt leider Gottes keine Studien dazu, aber ich habe die Meinung, dass der österreichische Staat im Oktober, November 1918 mit dem Ende der Monarchie und dem Aufsetzen der neuen Verwaltungsstrukturen, die dringend notwendig waren, auch mit dem Versorgen der Menschen mit Nahrungsmitteln, mit Heizmaterial, so beschäftigt war, dass irgendwelche Auswirkungen einer spanischen Grippe auf der Hochschule definitiv keine Rolle gespielt haben. Okay. Also wir haben keine Hinweise, dass da irgendwas eingeschränkt gewesen wäre. Mhm.
Spannend. Da waren wir jetzt vor knapp über 100 Jahren, ist ja leider nicht der einzige Weltkrieg. Wie hat sich denn der zweite dann auf die TU Graz oder insbesondere auf das Studieren, auf das Lernen hier an der TU Graz ausgewirkt?
Da gibt es einmal einen wichtigen Aspekt. Technische Hochschulen sind in der Regel die ersten Anlaufstellen für Kriegsforschung und Kriegsentwicklung in diesen Zeiten. Das war im Ersten Weltkrieg weniger der Fall, da hat sich das meiste in Wien abgespielt, wahrscheinlich auch aufgrund der Nähe zu den Ministerien.
Das muss man vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, wir waren eine technische Hochschule und ich glaube, wann war die Änderung auf Universität in den 70ern?
Die war 1976 mit ersten 76.
Genau. Das heißt, wenn wir jetzt von der technischen Hochschule gerade sprechen, dann meinen wir einfach dann die TU Graz, die hat halt damals noch.
Also dieser eine Aspekt ist diese Forschung für militärische Zwecke. Da sind zum Beispiel gerade Institut für Verbrennungskraftmaschinen war da sehr stark involviert, mit allen Schattenseiten. Und die zweite Geschichte ist die, dass die Studierenden natürlich wieder, sind sie männlich, eingezogen werden zum Militär. Und die Studierenden-Damen, die es damals schon gibt, werden dienstverpflichtet. Das heißt, es gibt Erntedienste, die zu leisten sind, es gibt Luftschutzdienste, die zu leisten sind, diverse andere Geschichten. Und ab 1944 dann auch noch mitten totalen Krieg, also mit einer gewissen Verzögerung dann auch noch der Einsatz in der Industrie, der eigentlich alle Studierenden trifft. Das führt dazu, dass die Studierendenzahlen massiv sinken. Führt auf der anderen Seite dazu, dass der Frauenanteil stark steigt.
Auch wieder so massiv sinken auf 60
und das wohl nicht mehr, oder? So dramatisch diesmal. Also ich würde sagen, etwa 50% der männlichen Studierenden waren circa eingerückt zu dem Zeitpunkt. Das kann man aber nicht hundertprozentig nachvollziehen, da gibt es die Statistiken nicht dazu. Und bei den Frauen ist es so, dass dann sehr viele wirklich im Dienst verpflichtet sind und die Studium nicht fortsetzen können, unterbrechen müssen, beziehungsweise auch zum Beispiel keine Abschlussarbeiten mehr schreiben können. Man merkt das zum Beispiel sehr gut an den damals entstandenen Dissertationen. Also es gibt zwischen 1939 und 1945 im Prinzip keine einzige Dissertation von einer Frau, die da einfach fertiggestellt wird, einfach weil sie enorm viel andere Sachen zu erledigen und zu tun hatten, neben dem Studium sozusagen.
Und also wo war der Frauenanteil da ungefähr? Also ganz grob gesagt, dass man sich ein Bild machen kann, was das heißt.
Das ist unterschiedlich. Speziell im Bereich Chemie und Architektur ist der Anteil immer sehr hoch gewesen. Und da hat er dann während der Kriegsjahre teilweise über 50% betragen.
Über
50%. Aber das ist eben dem geschuldet, dass eben die Männer eingerückt waren. Ja. Da hat es alle dem. Also man merkt schon, dass da wirklich sich was tut in dieser Zeit. Gell? Also ab 1938 wird dann das Frauenstudium schon auch noch irgendwann mal gepusht. Hängt damit zusammen, dass das nationalsozialistische Regime ja den Frauen dann einfach weitere Rollen zuschreibt. Und sie müssen einfach dort, wo sie eingesetzt sind, auch die absolute Leistung bringen. Und das gilt für den akademischen Bereich genauso. Mhm. Deswegen müssen wir schon auch bestrebt, dass eben Frauen in akademischen Berufen weiterkommen. Mhm. Aber natürlich auch immer im Hinblick auf die Nutzbarkeit und die Nützlichkeit für das Regime, das da ist. Mhm. Was auch dazu kommt, ab Herbst 1944 werden dann die Studierenden eigentlich aufgefordert, in ihre Heimatgaue zurückzukehren, um dort in der Kriegswirtschaft tätig zu werden.
Das war also gar nicht mehr erwünscht, dass man
das weiter studiert. In dem Moment, ja, erwünscht war es schon, nicht? Aber nach Möglichkeit im Heimatgau. Das führt zum Beispiel dazu, dass eine der interessantesten Architekturstudentinnen von uns, die Brigitte Dorci, 1944 ihr Studium nicht mehr bei uns abschließt und dann das erst 1946 in München abschließt. Die Frau Dorci ist deswegen so interessant, weil sie dann in weiterer Folge nach Amerika rübergeht, dort Kontakte hat zu Architekten Lloyd Wright zum Beispiel und in weiterer Folge dann in den 50er, 60er Jahren massiv arbeitet in der Städteplanung in München. Mhm. Und vielleicht noch interessanter, sie ist die erste Frau, die einen Zen-Dog gehabt hat in Mitteleuropa. Also sie hat sich dann mit Zen-Buddhismus beschäftigt und war dann, hat eine entsprechende Ausbildung in Japan gemacht, nicht? Und hat dann den ersten Zen-Dog in München, in Schwabing logischerweise, was sonst eingerichtet. Mhm. Und da ist mir zum Beispiel ewig klar, dass der nicht in Graz fertig studiert hat, weil es natürlich so ein tolles Aushängeschild. Nicht? Wobei man nicht weiß, wie die Biografie dann verlaufen wäre, wenn sie bei uns fertig studiert hätte.
Aber so spannend, weil also ich glaube, da muss man schon auch immer wieder darauf hinweisen, es ist jetzt nicht so, dass der Nikola Tesla der einzige internationale Studierende wäre, der es irgendwie zu was gebracht hat. Und es waren auch nicht alles nur Studenten, sondern du hast auch Studentinnen.
So ist es.
Ja, dann verlassen wir mit der Überleitung diese ganz dunklen Zeiten. Es passt nämlich eh gut, weil nach den internationalen Studierenden der TU Graz wollte ich ohnehin noch fragen. Ich meine, wir haben auch da einen Podcast, da hat man mal einen Titel Internationalisierung der Architekturfakultät. Und ja, so in kürzerer Vergangenheit, so ungefähr 10 Jahre her, dass wir unsere englischen Masterstudien zu großem Teil auf Englisch umgestellt haben. Aber die Beispiele da jetzt zeigen ja schon, das ist ja in Wirklichkeit auch alles nichts Neues. Und das habe ich mir auch immer wieder gedacht, wenn ich so an der, ne, wenn wir uns wieder an die alte Technik bewegen, wenn man da unten rausgeht, da hängen dann so ganz eigenartige Steintafeln. Und wenn man da schaut, die sprechen von Studierenden aus Norwegen, aus Armenien, dem Iran und Griechenland. Das ist jetzt eine Liste von Ländern, die man so eher selten sieht, weil was haben die miteinander gemeinsam? Kann man da sagen, wie es zu diesen Tafeln kommt und was es mit diesen Studierenden auf sich hat?
Kann man. Gehen wir mal zurück in die Geschichte. Ja. Spannend ist ja das, dass einfach die Technische Hochschule in Graz eigentlich von Beginn an, spätestens seit den 1830er Jahren, eine sehr starke Ausstellung hat in Richtung Südosteuropa. Also logischerweise das heutige Slowenien, logischerweise das heutige Kroatien, das sind einfach Länder, die damals zur Monarchie gehören, aber auch in den oberitalienischen Raum, also von Triest bis Udine bis Venedig. Das hat damit zu tun, dass wir einfach zu dem Zeitpunkt schon einen sehr guten Ruf hatten, zum Beispiel im Bereich des Eisenbahnbaus oder auch der Wasserwirtschaft, des Wasserbaus. Mhm. Diese Entwicklung setzt sich eigentlich dann fort nach dem Ersten Weltkrieg, und zwar sehr stark mit rumänischen und bulgarischen Studierenden, die den Weg zu uns finden. Mhm. Und nach 1945, um auf deine Frage zurückzukommen, speziell jetzt dabei bezogen auf Norwegen und Griechenland. Mhm. Das ist so, dass das auch einem Wiedergutmachungsprogramm sozusagen geschuldet war. Ja. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass eben die deutsche Wehrmacht Griechenland und Norwegen besetzt hat und dort auch entsprechend Verwüstungen angerichtet hat, Menschenleben, Menschenopfer zu beklagen waren, Menschenleben zu beklagen waren, hat man dann auch 45 versucht, genau Studierende aus diesen Ländern zu unterstützen und zu fördern. Und so kommen die Norweger zu uns und so kommen die Griechen zu uns. Okay. Das ist der Hintergrund eigentlich von dieser Geschichte, wobei Norweger interessanterweise sehr stark im Bereich der Architektur bei uns tätig sind. Und bei den Kriegen ist es so, dass das ab den 1960er Jahren sehr stark wird. Und zwar, ich sage jetzt mal so ganz flapsig, mit jeder Krise, die es in den 60ern in Griechenland gab, mit jeder revolutionären Umwälzung, sind dann wieder hunderte Studierende nach Graz kommen, die dann sich zum Teil hier bei uns inskribiert haben und dann Taxifahrer, Kellner waren, also der Klassiker, ne, und zum Teil auch fertig studiert haben und dann größtenteils wieder nach Griechenland zugegangen sind und dort auch sehr erfolgreich waren. So wie eigentlich alle unsere Studierenden, die abgeschlossen haben, immer erfolgreich waren und sind.
Was heißt das, dass man jetzt, also denen das Studium ermöglicht, dass man sie einfach mal zum Studium zulässt oder geht es um Aufenthalts? Genehmigungen da oder ist Stipendien?
Es eigentlich
oder
um wie? Alles gegangen. Es ging um Stipendien, okay. Es ging um die Erleichterung des Studienzugangs, es ging um Unterstützung vor Ort und also es gibt dann schon diese internationalen Studentenaustauschgeschichten, die Anfang eigentlich noch 45, 46 schon. Und das hat einfach den Hintergrund gehabt, dass man diese Menschen wirklich fördern möchte, diese jungen Menschen fördern möchte und unterstützen möchte, damit sie einfach eine gute Basis haben für ein weiteres Leben dann in den Heimatländern. Das war der Hintergrund. Und was zum Beispiel jetzt Iran anbelangt, das damalige Persien anbelangt, da ist es so, dass es ja kein TU-Spezifikum ist, sondern man muss sich überlegen, wie viele iranische oder damals persische Ärzte bei uns heute noch tätig sind in der ganzen Steiermark. Die sind auch Leute, die eben über diese Programme dann zu uns gekommen sind und in den 70er Jahren.
Das ist die Zeit vor der Revolution
natürlich. Das ist die Zeit vor der Revolution hauptsächlich, genau. Und die haben dann bei uns studiert und zu einem guten Teil auch bei uns geblieben. Gell? Und haben teilweise also wirklich sehr renommiert dann gearbeitet als Chirurgen und ich weiß nicht, was Neues haben die haben. Ne?
Das heißt, es war einfach üblich damals aus dem Iran, dass man nach Europa kommt und das ist jetzt gar nichts, was speziell mit der Diokraz zu tun hätte.
Nein, das ist eine gesamte Entwicklung. Das betrifft aber interessanterweise eigentlich ab den 50er Jahren den gesamten Nahen Osten eigentlich. Ganz interessant, eine Kleinigkeit nur, der erste Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, der Saif Said Al-Gobash, hat bei uns studiert. Zwar nur von 1959 bis 1961, Bauingenieurwesen, und hat dann nicht bei uns fertig gemacht, sondern auch dann in St. Petersburg mit einem Stipendium aus Russland damals, und das ist er. Kam aber dann 1969 zurück in seine Heimatstadt Ras al-Khaimah, ist dort sofort technischer Leiter der Stadtverwaltung geworden, hat dort mit seinem Grazer Wissen, muss ich dazu sagen, geschaut, dass er eben die Bewässerungsanlagen und so weiter baut für die Landwirtschaft und hat sich da seinen guten Namen erworben, dass er dann eben 1973 sofort Außenminister wurde. Er hat nur ein sehr trauriges Schicksal erlitten, weil er dann 1977 irrtümlich einem Attentat zum Opfer gefallen. Eigentlich wollten sie den syrischen Außenminister Khatami erschießen, aber erwischt haben sie ihn. Also wirklich dramatisch. Und das ist, der Gobash ist deswegen so interessant, weil er einfach sehr westorientiert war, sehr, sehr liberal orientiert war. War kurz in Paris, hat dort seine Frau kennengelernt, die er dann geheiratet hat, hat sich mit Albert Camus auseinandergesetzt und hat immer geschaut, dass er diesen Ausgleich zwischen den Kulturen schafft und da Raum bleibt. Ne? Also auch einer dieser Studenten, der bei uns waren, von dem man teilweise gar nicht weiß, wie berühmt und wie wichtig das sie waren, sondern später.
Jetzt haben wir insbesondere die Bauingenieurwissenschaften mit dem Beispiel gerade eben und vorher noch schon die Architektur erwähnt. Was mich noch interessieren wird, ist, wie sich generell die Disziplinen auch basierend darauf, wie sich die Technik da überhaupt entwickelt hat, was sich da an der TU Graz getan hat. Also mein Hintergrund ist in Telematik, Informatik und Elektrotechnik, zumindest Elektrotechnik hat ja dann auch schon ein bisschen länger Geschichte. Wie schaut es denn da mit den Inhalten aus?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass die TU Graz und der Vorläufer der Technischen Hochschule immer sehr innovativ war. Nicht umsonst trägt das große Buch von Altrektor Bohins zur Geschichte der TU Graz den Untertitel aus Tradition für Innovation.
Der war Maschinenbauer, oder?
Ja, genau. Also Wirtschaftsingenieurwesen. Genau. Und da muss man sagen, dass eigentlich die Lehrenden an der Hochschule immer am Zahn der Zeit waren. Die haben relativ rasch reagiert auf neue Entwicklungen. Im Bereich der Elektrotechnik zum Beispiel war es so, dass man schon in den 1880er Jahren eigentlich ein volles Studium garantieren hätte können von den Lehrinhalten her und auch von den Lehrenden. Das ist allerdings dann eigentlich von Wien beschnitten worden. Das wollte man also wirklich nicht. Und einen eigenen Lehrstuhl hat es in den 1920er Jahren dafür gegeben. Das heißt, das war zuerst bei der Physik unterbrochen, aber von den Lehrinhalten waren wir eigentlich so weit. Gell? Also Elektrotechnik an sich, dieser Begriff, ist ein Begriff, den der Siemens prägt in den 1870er Jahren. Ne? Und zwei, drei Jahre drauf kommt schon der Erste und sagt, ich würde gerne Elektrotechnik an der Technischen Hochschule machen. Das wird also sofort vom Professorenkollegium unterstützt.
Ne? Also die forschungsgeleitete Lehre wirklich immer schon
definitiv, gelebt. Die war voll da. Nicht? Beim Wasserbau ist es dasselbe. Wasserbau hat eine hohe, lange Tradition in Graz. Nicht? Und es ist nicht von ungefähr, dass das erste Wasserbaulabor Mitteleuropas der Vorheimer 1909 bei uns an der Technischen Hochschule anrichtet. Und da gehen wir nach 1945 zum Seilbahnwesen. Ganz interessante Geschichte. Es gibt den Marshallplan, die RB-Wiederaufbauhilfen, die in der Steiermark sehr stark im Bereich Tourismus-Fremdenverkehr gehen. Da haben wir natürlich die Aufstiegshilfen, die Seilbahnen. Und es dauert keine zwei, drei Jahre, gibt schon eine Lehrveranstaltung zum Seilbahnbau. Also man reagiert immer irrsinnig schnell auf solche Geschichten. Wirtschaftsingenieurwesen. Da ist Graz der Vorreiter in Österreich. Das beginnt 1947 durch den Professor Beach nach amerikanischem Vorbild. Wien sieht erst später nach, und zwar 10, 15 Jahre später nach. In Physik Ludwig Breitenhuber, Altrektor, vorher ist er verstorben. der gilt nicht nur als der Vater des steirischen Strahlenschutzes, sondern der war derjenige, der 1964 den ersten Forschungsreaktor in Graz an der Technischen Hochschule etabliert hat.
War das dann schon der da in der Steirergasse?
Genau, das war der in der Steirergasse.
Ich bin leider daneben gewohnt, aber ich glaube, ein Jahr zu spät bin ich gekommen. Ja. Ja, da war er schon weg. Das genau, muss so, ich glaube, 2005, 6, 7 sowas, glaube
so ich. In dieser Zeit, genau.
Ja. Also bis dorthin hat es ihn gegeben.
Genau, genau. Aber wie gesagt, 64 relativ früh. Gell? Mhm. Baugleich muss noch geben in Deutschland draußen. Ja. Oder Umweltthematik, eine interessante also, Geschichte.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, bevor ja irgendwer Ängste bekommt, dass es in Graz einen Kernreaktor gegeben hat, da muss man schon unterscheiden, ob das jetzt eine Anlage ist, mit der man Gigawatt an elektrischem Strom, die man da rausholt, oder ob das ein Forschungsreaktor ist. Da, naja, passieren kann immer was, aber da kann praktisch nichts passieren. Nein, und ich glaube, in Österreich nach wie vor, wie in einem Prater oder so, ich glaube, da gibt es sogar noch Anlagen und... Richtig. Ja, also das ist jetzt nichts, wo man sich irgendwelche Sorgen wirklich, machen müsste, auch nicht über irgendwelche Rückstände, die da noch sind. So wie gesagt, ich habe selber leider neben gewohnt, da braucht man keine Sorgen haben. Wirklich aber wahnsinnig harmlos, spannend, dass man da, dass man da so früh schon, schon geforscht hat. Und da geht es ja jetzt nicht notwendigerweise nur unter Anführungszeichen darum, dass man da irgendwie Kraftwerke daraus baut oder dass man womöglich irgendwelche Kernwaffen entwickelt, sondern es ist ein riesenbreites Spektrum, was man da erforschen und machen kann, also genau so allein so. Die medizinischen Anwendungen.
Das war also das Hauptaugenmerk, muss man dazu sagen. Gell? Mhm. Aber tun wir weiter, Umweltthematik zum Beispiel, ganz eine spannende Geschichte, also in den 1960er Jahren geht es aus von einem Institut, von dem man es eigentlich nicht erwarten würde, nämlich vom Institut für Verbrennungskraftmaschinen.
Ja, das ist jetzt das Institut für nachhaltige Antriebe.
Ja, genau.
Also da schließt sich dann der Kreis wieder.
Das schließt sich. Und das hat aber der Vision, wie gesagt, bis zum Professor Anton Bischinger, der 60er zurückgeht, der sich wirklich das erste Mal damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich den Schadstoff reduzieren, den Schadstoffausstoß reduzieren, und da wirklich also diesen Umweltgedanken und den Schutz der Umwelt wirklich in den Fokus stellt und sagt, eigentlich müssen wir jetzt schauen, dass man da noch Möglichkeit, diese ganzen Schadstoffemissionen minimieren, so gut es geht. Nicht? Also das ist eine Geschichte, die sich da zu entwickeln beginnt, relativ früh in Graz eigentlich.
Also vielleicht nicht nur nicht so stark Kohlendioxid und Klimawandel, aber einfach Schadstoffe, da war schon
grundsätzlich
ein Verständnis da.
Da war durchaus schon ein Thema. Nicht? Genau. Und wenn wir von der IT ausgehen, da ist eigentlich auch dieses Institut für Verbrennungskraftmaschinen derjenige, der das Ganze wirklich massiv betreibt, man soll es nicht glauben, weil nämlich für die Forschung dringend notwendig war, für die Berechnungen Computer einzusetzen. Mhm. Und deswegen war es wieder der Anton Bischinger, der seit der Mitte der 60er Jahre massiv betreibt. Nicht? Und dann gibt es diesen ersten Großrechner, der an der Technischen Hochschule steht, gemeinsam aufgestellt mit dem Land Steiermark und mit der Forschungsgesellschaft Joanneum. Und über den ist zum Beispiel zunächst einmal die gesamte computerunterstützte Verwaltung von Land Steiermark laufen. Nicht? Aber da beginnt eigentlich diese IT-Erfolgsgeschichte der TU Graz. Nur ein Beispiel zum Beispiel mit TUG Online zum österreichischen Erfolgsprojekt für die ganzen Hochschulen wird.
Ja, seit 97, glaube ich.
Genau, richtig. Ja.
Aber da in diesen Anfangszeiten, da war das halt etwas, was ich brauche, um meine Forschung zu machen, aber es war dann noch nicht wirklich Inhalt einer Lehrveranstaltung oder hat das dann auch schon bald begonnen?
Lehrveranstaltungen beginnen dann eigentlich Anfang der 70er Jahre, interessanterweise schon in dem Bereich. Gell? Zumindest mal dort und da vereinzelt.
Ja, und da vermutlich aus der Mathematik heraus, aus der Elektrodose üblicherweise. So, jetzt sind wir schon sehr weit. Wir haben über die schwierigeren und schwärzeren Zeiten der Geschichte gesprochen. Wir haben über Inhalte gesprochen. Wir haben schon über einzelne Studenten, aber erst über eine Studentin gesprochen. Also es ist immer richtig erschreckend, aber wir haben gerade mal gefeiert oder daran gedacht, dass es 100 Jahre her ist, dass Frauen überhaupt studieren dürfen bei uns an der TU Graz. Kann man dazu noch ein bisschen was sagen, Studentinnen?
Studium durch Frauen ist grundsätzlich im Hochschulbereich, an den technischen Hochschulen und dann da natürlich weiterverfolgt an der BOK und dann aber dann seit Leum, ein Thema seit etwa 1900. Das ist im Verhältnis zu anderen europäischen Staaten sehr, sehr spät. Sogar das damals als rückständig betrachtete Russland war da bei Weitem früher dran als wir. Und es war relativ schwierig, das durchzubringen, aus vielen, vielen Gründen. Man muss aber dazu sagen, dass gerade unser Professorenkollegium, also das ist vergleichbar mit dem Akademischen Senat heute, da eher sehr, sehr fortschrittlich gedacht hat und eigentlich in der Großmehrheit immer für das Studium durch Frauen war und die Zulassung von Frauen war, dass aber deutlich das Ministerium in Wien immer gebremst hat. Wir haben zunächst einmal ab 1903 den Versuch, als AO-Hörerinnen aufgenommen zu werden, und zwar in den Fächern Mathematik, Chemie und Kunstgeschichte, also typische Lehrfächer, die man im Gymnasium braucht. Und das deshalb, weil an der Karl-Franzens-Universität nicht immer alles angeboten wurde und man deswegen versucht hat, an der Technischen Hochschule diese Vorlesungen einfach zu absolvieren und dann sie anrechnen zu lassen. Das hat auch funktioniert. Mhm. Tatsache ist es aber...
Aber das heißt, es geht nicht darum, dass Frauen damals prinzipiell nicht studieren durften, sondern das war etwas, wo es um die Technischen Hochschulen ging. Und ich tue mir einfach schwer mit meinem Zugang. Also man hat immer nur diskutiert, vielleicht sollten sie doch, aber aus welchem Grund hat man sie denn nicht studieren lassen? Ganz naiv gefragt.
Naja, das fängt eigentlich grundsätzlich schon an, dass man die Frauen relativ spät zum Medizinstudium zugelassen hat, andere Geschichten. Gell? Mhm. Also da hat es einfach teilweise also sehr männlich dominierte Vorbehalte gegeben. Da hat es auch irgendwelche anthropologischen Vorbehalte gegeben mit Gehirngrößen und sonstigen. Also das war Katastrophen in Wirklichkeit. Okay. Ne? Braucht man heute nicht mehr darüber diskutieren. Mhm. Wie gesagt, also das hat einfach alles sehr spät bei uns angefangen in Österreich. Gell? Mhm. Ich kann den Grund auch nicht wirklich greifbar machen.
Ja. Das heißt aber dann auch, wenn man jetzt darum redet, ob Frauen überhaupt an der TH damals studieren dürfen, das heißt, unter den Lehrenden oder so, da war sowieso weit und breit keine Frau dann, oder? Also dass man vielleicht aus dem Ausland eine Frau beruft oder so, wenn man dort schon länger gar nichts.
Überhaupt nichts. Unter den Lehrenden war keine einzige Frau zu finden. Das waren immer die Herren Professoren. Nicht? Und es geht ein bisschen die 50er-60er, dass man sagt, meine Herren, zum Beginn der Vorlesung, ob die Damen auch drin gesessen sind. Aber das ist halt so eine Geisteshaltung, die da ist, grundsätzlich. Bewusst oder unbewusst. Tatsache ist aber, dass es in Graz sehr wohl klar war, dass man Frauen zulassen muss und dass das notwendig ist. Gell? Da gibt es wieder diesen Katalysator des Ersten Weltkriegs, wenn man einfach sagt, nach Kriegsende brauchen wir einfach genug Ingenieure, Ingenieurinnen wieder. Und nicht von ungewiss ist dann auch unser Rektor, nämlich der Franz Trobner, der im Mai 1918 noch einmal eine Aktion startet, sämtliche Hochschulen der österreichischen Reichshälfte versucht, auf einen Nenner zu bringen und dann noch einmal eine Petition ans Ministerium schickt und sagt, bitte lasst endlich die Frauen zum Studium zu, wir brauchen sie dringend.
Okay. Also die Entscheidung war beim Ministerium.
Die Entscheidung war beim Ministerium.
Auf Ebene Gesetz oder Ministerium richtig. Zumindest.
Okay. Ja. Und der letzte Unterrichtsminister im Herbst 1918 sagt, naja, er wäre nicht ungeneigt, die Frauen zuzulassen. Nicht? Aber dann kam eben das Kriegsende, dann kam das Ende der Monarchie und das war dann dem Staatsrat Glöckl vorbehalten, im April 1919 dann diesen Erlass herauszugeben, nachdem die Frauen wirklich vollberechtigt studieren dürfen. So war das. Ja, dann gab es eben die erste Absolventin bei uns, die Martha Spira, 1923, Chemie. Wobei das der Klassiker ist, also Chemie und Architektur sind eigentlich diese Studienrichtungen, die wirklich bis 1945 diejenigen sind, wo die Frauen wirklich am stärksten vertreten sind. Okay?
Ich glaube auch heutzutage es ist auch die heute mit dem höchsten Frauenanteil.
Genau. Richtig. Aber Maschinenbau war nicht das wirklich große Thema und Elektrotechnik schon gar nicht. Also das fängt dann wirklich sehr, sehr spät an. Also
wir haben leider beides nach wie vor ein wirklich,
genau.
Ne, heutzutage würde ich fast sagen, erschreckender Frauenanteil. Wobei ich mein Studium, Telematik, jetzt heißt es Computer and Information Engineering, ich glaube, wie ich begonnen habe, in einer sehr traurigen Liste gesehen habe. Das waren die einerseits die weiblichsten, andererseits die männlichsten Studien. Und ich glaube, vor uns, da gab es nur noch Posaune. Und das hat halt eine Handvoll Leute irgendwo in Wien, die das studieren. Und Telematik, naja, etliche hundert. Und Platz 2, und ja, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber also dort, wo man vielleicht möchte, da ist man noch lange nicht, auch heutzutage.
Ganz sicher nicht. Also wie gesagt, also das Interessante ist, dass dann so Mitte der 80er Jahre dann also erster Aufschwung da ist, gell? Wo man dann Studierendenzahlen unter den Frauen von 10%, 12% in etwa. Es ist aber auch dem Rektorat damals völlig klar gewesen, dass man da was tun muss und das unterstützen muss. Also nicht umsonst kommen dann Programme wie FIT zum Beispiel, wo man wirklich versucht, einfach Frauen für Technik zu interessieren und ihnen diese Scheu zu nehmen, dieses Studium zu beginnen. Gell? Wobei das auch teilweise von zu Hause aus gar nicht gewünscht ist und nicht unterstützt wird, nicht? Weil man, oder wurde. Nicht? Weil man gesagt hat, naja, eigentlich, das ist ein Männerdomäne, da hast du nichts verloren. Nicht? Und du verwirrst nur die Studenten und so Geschichten, sondern kommen dann teilweise noch von eigenen Professoren der Hochschule, nicht? Bitte von kein Studium an, weil du verwirrst und du Studenten in die 50er, 60er noch. Gell? Das ist, ja. Und dann, wie gesagt, beginnen diese Geschichten schon langsam zu greifen. Gell? Also ab Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre und dann heute sind wir beim Anteil von etwa 25%, was immer noch nicht abbildet, die Realitäten, gar keine Frage. Gell? Aber ich glaube, dass der Weg, der beschritten wird, gerade mit diesen Förderrichtlinien und Fördermöglichkeiten, die es gibt, davon schon der richtige ist. Und dann wird es eine Zeit dauern, bis wir da irgendwo einen Gleichstand erreichen. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg.
Ne? Wie schaut es dann unter den ProfessorInnen aus? Wann gab es da erste oder generell im Lehrkörper Mittelbau?
Mittelbau, die erste Assistentin, interessanterweise wieder eine Architektin, die Lore Herder, 1945, 46 bereits. Die hatte aber das klassische Frauenschicksal, muss man dazu sagen. Denn ihr Lehrkanzlervorstand, der Professor Zotter, war Direktor. Sie hat im Prinzip die gesamte Institutsverwaltung übernommen und hat dann nicht mit der vorgeschriebenen Zeit die Habilitierung geschafft.
Das heißt, damals gab es schon Regeln, sich in einer maximalen Zeit zu habilitieren.
Ja, genau.
Da wäre sie dann was AO-Professorin.
Sie wäre dann zumindest einmal Dozentin gewesen.
Nicht? Dozentin. Ja. Und hätte also und selbst Doktorate betreuen dürfen und eigenständige Lehre.
Ja.
Und das heißt, die Konsequenz daraus, dass sie so viel zu übernehmen hatte und nicht fertig wurde, war dann überhaupt die Uni verlassen zu müssen? Oder?
Naja, sie hat dann die Uni eigentlich selbstständig verlassen, weil sie mit ihrem Mann dann ein Architekturbüro aufgemacht hat. Und da gab es aber interessanterweise dann noch relativ gute Kontakte zur Hochschule, speziell über den Karl Raimund Lorenz, der ja lange Jahrzehnte bei uns unterrichtet hat und der da auch immer geschaut hat, dass er die Frauen entsprechend unterstützt und fördert. Und der hat mit den Herdes zusammen dann einige große Projekte in der Steiermark noch durchgeführt, unter anderem unser Wasserbaulabor oder auf der Karl-Franzens-Schule drüben ein paar klasse Projekte, wo dann die Lore Herder schon mit dabei war. Gell? Ja, die erste Habilitierte war dann die Ulrike Barth, 1981 im Bereich Mineralogie, Geologie. Die ist dann 1993 erste AO-Professorin geworden, wobei die erste ordentliche Professorin 1991 wieder Architektin war, nämlich die Karin Wilhelm.
Gibt es Webseiten, gibt es Inhalte, gibt es vielleicht Bücher, die man empfehlen kann? Was hat denn das Archiv der TU Graz so anzubieten?
Also das Archiv der TU Graz hat einmal prinzipiell anzubieten, die Möglichkeit zu recherchieren. Aber es gibt darüber hinaus auch gemeinsam mit der Bibliothek eine Publikationsreihe, die heißt das Archiv und Bibliothek, wo eigentlich in den letzten Jahren relativ gute Publikationen zu einzelnen Themen entstanden sind. Also zum Beispiel zur Technischen Hochschule im Ersten Weltkrieg. Das wird da weiter fortgesetzt. Es gibt eine relativ gute Publikation, 125 Jahre alte Technik, die eben die Baugeschichte und Entwicklungsgeschichte der alten Technik darstellt, schön bebildert da. Und es gibt als Standardwerk, würde ich mal sagen, das Buch von Josef Wohens zur Geschichte der Technik. Das ist wirklich sehr, sehr gut gearbeitet und bringt einmal einen wirklich guten Überblick über die gesamte Entwicklung. Also nicht nur, was die Lehre anbelangt, was die Wissenschaft anbelangt, sondern auch, was die baulichen Entwicklungen anbelangt. Dann gibt es ein sehr gutes Buch über die Technische Hochschule im Dritten Reich. Das ist wirklich empfehlenswert. Und punktuell gibt es dann noch einige Publikationen, die entstanden sind mit Alumni gemeinsam, mit vor allem Technik und Geschichte, wo zum Beispiel dann die Entwicklung des Fahrstudiums dargestellt ist, wo beispielsweise dargestellt ist die Geschichte rund um die Anerkennung des Diplomstudiums 1917 und diese ganzen Dinge. Also es gibt hauptsächlich punktuelle Publikationen so zu einzelnen speziellen Bereichen grundsätzlich.
Ja, schön, wir werden dann den ein oder anderen Link noch in die Beschreibung vom Podcast aufnehmen. Dann sage ich wirklich herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Kommen.
Sehr gerne.
Viel gelernt, sehr spannend. Danke. Lehren, Lernen, Lauschen.